Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Jesus, danke für das Wort, das du uns jetzt geben willst und das du in unser Herz hineinsprechen willst. Wir bitten dich um geöffnete Herzen, dass wir bereit sind, dein Wort anzunehmen, dass wir dein Wort hören, so wie du es uns sagen willst und dass wir dann auch bereit sind, nach deinem Wort zu leben. Segne du, was ich weitergeben darf und sei du mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wer von Ihnen hat gestern das Fußballspiel gesehen? Deutschland gegen Tschechien, ich denke die meisten. Also ich nehme es mal an, dass die meisten zumindest wissen, wie es ausgegangen ist. 2:1 für Deutschland. War ein spannendes Spiel, fand ich. Ein Spiel, was einmal mehr gezeigt hat, so in letzter Zeit hat man den Eindruck, die deutsche Mannschaft, die kämpft wieder so richtig. Die ist wieder so richtig auf Siegen aus. Und das hat sich gelohnt. Alle haben zusammengespielt. Keiner hat den anderen hängen gelassen. Wenn einer einen Patzer gemacht hat, dann hat der andere versucht, das wieder irgendwie auszubügeln und auch irgendwas Gutes draus zu machen. Das ist richtig deutlich geworden gestern. Man ließ sich gegenseitig nicht hängen. Immerhin der Fehler des einen Spielers beeinflusst die Chancen der ganzen Mannschaft. Einmal nicht aufgepasst, da war das Tor drin. Sonst wäre es vielleicht 2:0 ausgegangen. Am Ende kann sich die Gruppe nicht damit entschuldigen, dass einer den Kopf nicht bei der Sache hatte. Sieg oder Niederlage, beides betrifft alle Spieler der Mannschaft in gleicher Weise. Und so ist dann auch der Sieg, genauso wie die Niederlage, am Ende das Los der ganzen Mannschaft. Besonders abträglich für den Sieg ist es, wenn Spieler ihre persönlichen Rivalitäten auf dem Spielfeld austragen, wie das vor einigen Jahren der Fall war. Und das hat dann auch die Quittung herbeigeführt, dass dann öfter Spiele verloren gegangen sind. Es kann nur gelingen, wenn jeder in der Mannschaft wirklich das Allerbeste gibt, das Allerletzte für jeden. Einer für alle, alle für einen. Nur unter diesem Motto konnte dieses Spiel gewonnen werden. In unserem heutigen Predigttext heißt es auch, einer für alle. Aber das Spiel, das die Menschen da spielen, das ist nicht fair. Wir hören aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 47 bis 53. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so? Dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst gar nichts. Ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Ja, dieser Jesus war für sie schlicht und einfach im Weg. Er wurde allmählich gefährlich für die öffentliche Ordnung in Israel. Jesus mit seinem Anspruch, er sei von Gott gekommen, er tue die Werke des Vaters, er rede die Worte, die Gott ihm gesagt haben wolle. Damit musste er freilich anecken bei den führenden Männern seiner Zeit. Wie sollte es auch stimmen, was er über sich selbst sagte? War er doch für viele nur der Sohn des Zimmermanns Josef und seiner Frau Maria aus Nazareth in Galiläa? Ja, diese Pharisäer waren auch Kenner der Heiligen Schriften und Kundige in Glaubensfragen. Auch sie warteten auf den von Gott versprochenen Retter. Sie hatten freilich auch eine ganz konkrete Vorstellung und Idee davon, wie dieser Retter sein würde und was er tun würde. Sie hätten das sogar anhand der Heiligen Schrift in irgendeiner Weise begründen können. Diesen Vorstellungen vom Retter Gottes entsprach jedoch dieser Jesus nicht. Wiewohl der auch ein Wundermann sein musste, dieser kommende Retter, den man erwartete, aber einer, der sich mit seinem ganzen Charisma, mit einem großen Heer von Kämpfern gegen die römische Besatzungsmacht wenden müsste, sodass ganz klar war, der würde siegen, der würde die Überlegenheit haben. Und sich freilich nicht als Gottes Sohn feiern lassen durfte. Denn so etwas galt nach dem Gesetz für jeden gottesfürchtigen Juden als schwere Gotteslästerung. Und von einem vermeintlich falschen Messias waren nur umso schlimmere politische Konsequenzen zu befürchten, die letztlich in der Vertreibung der Juden aus dem Land Israel ihren furchtbaren Höhepunkt finden würden. Allerdings wurden sie durch seine vollmächtigen Worte und Taten in ihrer Meinung von ihm immer wieder verunsichert. Mit zunehmender Besorgnis beobachteten sie, wie manche Zeitgenossen sogar aus den eigenen Reihen, es gab ja auch Pharisäer und Schriftgelehrte, die Jesus-Anhänger wurden und Priester sogar im Tempel, die Jesus-Anhänger wurden, so aus den eigenen Reihen zu faszinierten Anhängern Jesu wurden oder noch schlimmer, wie viele Menschen ihr Vertrauen immer mehr in Jesus setzten. Besonders im einfachen Volk wurden die Stimmen immer lauter, Jesus sei der von Gott verheißene Retter Israels. Je wunderbarer die Zeichen waren, die er in aller Öffentlichkeit tat, desto stürmischer wurde auch die Begeisterung des Volkes. Mit der Auferweckung des Lazarus, die unmittelbar vor unserem Predigtext geschildert wird, war der letzte Zweifel bei vielen überwunden. Jesus musste mit Gott im Bunde sein. Woher sonst hätte er Macht über Leben und Tod, dass er einen Menschen nach über 3 Tagen tot auferwecken konnte? Was würde wohl als nächstes folgen? Würde Jesus sich tatsächlich zum neuen Messiaskönig ausrufen lassen? Würde er wirklich massiv in die Politik eingreifen und das mit viel Mühe gestaltete, so leidliche Miteinander zwischen der römischen Besatzungsmacht und den religiösen Führern Israels aufmischen? Der jüdische Hohe Rat befürchtete das Allerschlimmste. Ein einziger Funke in dieser gefährlichen Situation konnte eine Explosion auslösen. Eine ungeschickte Äußerung Jesu oder sein unberechenbares Verhalten konnte die Römer jederzeit zum Eingreifen veranlassen. Damit wäre das Wenige an Macht und Einfluss, das den Führern des Volkes verblieben war, aufs Äußerste gefährdet. Im Übrigen würde ein solches Eingreifen viele Opfer unter der Bevölkerung fordern und große Zerstörung anrichten. Sicher würde auch der Tempel, der letzte Ort der Selbstbestimmung des unterdrückten Volkes, nicht verschont bleiben. Was also sollte man tun? Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt gut? Wenn man also erhalten wollte, was man bisher hatte, Ruhe und Ordnung, berechenbare Sicherheit und Macht, dann war Jesus auf alle Fälle im Weg. Der mochte ja noch so gut sein, noch so interessant sein, vielleicht sogar irgendwie mit Gott im Bunde sein, aber das alles zusammengenommen, was diesen Jesus ausmachte, war für die Schriftgelehrten und Pharisäer etwas, was man wegräumen musste. Der oberste Priester Kaiphas hatte das letzte Wort in der Ratsversammlung und er sprach aus, was sicher viele dachten. Besser einer stirbt, als dass das ganze Volk verdirbt. Er oder wir. Dann war wohl die Beseitigung Jesu auf alle Fälle das kleinere Übel. Da dachte man ähnlich wie ein Schachspieler, wenn er, um den König zu schützen und wichtige Figuren nicht zu verlieren, ein Ablenkungsmanöver einleitet und dem Gegner etwa das Schlagen der wertvollen Dame anbietet. So wird oft entschieden in unserer Welt, in der Politik, aber auch im Leben einzelner Menschen, auch in unserem Leben entscheiden wir so. Was ist besser? Was ist günstiger? Welchen Weg des geringeren Übels sollte ich gehen? Man wählt das vermeintlich kleinere Übel, man tut Böses, um Schlimmeres zu verhindern, man lügt, um eine Katastrophe zu verhindern, um einen Ehekrach zu verhindern, um zu verhindern, dass die Familie auseinanderbricht. Die Absicht mag wohl bisweilen edel oder zumindest rational verständlich sein. Das macht aber die böse Tat keineswegs besser. Es ändert im Grunde gar nichts. Weil jedoch die Absicht des Kaiphas so verständlich war, haben auch fast alle anderen im Hohen Rat den Mund gehalten, die Jesus im Grunde genommen so ein wenig geschätzt haben. Es stand jetzt einfach nicht mehr zur Debatte, ob Jesus Recht hatte oder nicht, ob Jesus Gutes tat oder nicht Gutes tat. Er störte. Er störte das Ganze. Das Ganze war durch ihn in Gefahr. Also musste er weg. Wo Gott die Pläne und das Leben von Menschen stört, wo Gott unsere Kreise stört, muss er weg. Für den Gott, den Jesus der Welt offenbarte und bekannt machte, war in dieser Welt kein Platz. Wenn diese Welt bleiben wollte, wie sie war, musste sie den Gott, der sie störte, umbringen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wo Menschen bleiben wollen, wie sie sind, wo ich und du bleiben wollen, wie wir sind, da finden Jesu Worte keine Resonanz. Da hat Jesus keinen Platz. Da ist Jesus einer zu viel. Wo Gott nicht ändern darf, was Menschen lieben, da ist kein Platz für ihn. Wo Jesus mein und dein Leben nicht ändern darf, da hat er auch keinen Platz in deinem und meinem Leben. Wo Jesus dein Verhältnis zu deinen Mitmenschen oder Geschwistern nicht ändern darf, da kann sein Versöhnungswerk auch nicht geschehen. Da bleibst du und ich von ihm getrennt. Da steht was zwischen uns. Wo Jesus deine Schuld und deine Altlasten, deine Konflikte mit Geschwistern nicht heilen darf, da hast du auch keinen Frieden mit ihm. Die Erwägungen des Hohen Rates unter der Führung des Hohenpriesters Kaiphas entspringen dem politischen Kalkül. Was nützt? Was ist hilfreich? Gefragt wird, was dem Volk und was der Tempelpriesterschaft nützt. Es handelt sich also um reine Nützlichkeitserwägungen. Was sich als politische Klugheit ausgibt, dass besser einer sterbe für das Volk, ist in Wirklichkeit das menschenverachtende Wort eines zynischen Machtpolitikers, der weder nach dem Recht noch nach der Wahrheit fragt. Die Frage, was es dem Volk nützt, hat in unserer Gesellschaft der anderen, der individualistischen Frage Platz gemacht, nämlich der Frage, was bringt das Ganze eigentlich für mich? Was bringt's denn für mich? Ich denke mal, in unserer heutigen Welt ist das die zentrale Frage geworden. Nicht, was nützt es uns allen, sondern was bringt's mir? Als gut und recht erscheint, was der eigenen Selbstverwirklichung dient. Was dient mir denn? Diese Haltung führt auch in unserer Gesellschaft bis hin zu unseren Gemeindekreisen, zu einem Dammbruch im Blick auf das Verständnis dessen, was recht ist. Die Frage nach dem Gebot Gottes spielt weithin keine Rolle mehr. Beim Schutz des Ungeborenen, des behinderten Lebens. Mir hat neulich mal einer gesagt, in den Fällen, wo vor der Geburt festgestellt wurde, dass das Kind behindert sein wird, wird in über 90% der Fällen abgetrieben. Will man das Kind nicht haben. In über 90% der Fällen, da bleiben nicht mehr viele Menschen übrig. Freunde, Geschwister. Beim Eingriff in den genetischen Bauplan des Lebens wird weiterhin nach Nützlichkeitserwägungen entschieden. Gentechnik ist das Stichwort. Embryonale Stammzellen kann man wegwerfen nach Gebrauch. Ist zwar ein Mensch, aber wen interessiert das schon? Ist er nur ein Millimeter groß oder noch kleiner? Was bringt der Glaube? Wird von vielen gefragt. Vielleicht nicht von uns, aber von vielen Menschen wird das gefragt. Was bringt der Glaube? Ist der Glaube nützlich? Nützt er mir was? Wenn er nicht nützlich ist, wozu dann? C.S. Lewis, der bekannte Schriftsteller, hat einmal die Frage, wird mir das Christentum etwas nützen, wird es mich glücklich machen, als eine erbärmliche Frage entlarvt. Er sagt, wenn das Christentum nicht wahr ist, dann wird kein aufrichtiger Mensch daran glauben wollen, auch wenn es noch so nützlich wäre. Wenn es nicht wahr ist, ist es überflüssig, auch wenn es noch so nützlich wäre. Ist es aber wahr, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für meine und deine Schuld und dir den Himmel geöffnet hat? Ist es wahr, dann wird jeder aufrichtige Mensch daran glauben wollen, selbst wenn es ihm überhaupt nichts nützen sollte, zunächst einmal. Bei uns wird Gott kurzerhand verniedlicht. Wir feiern an Weihnachten nicht den Gott, der uns nahe kommt, sondern das Fest der leuchtenden Kinderaugen und der Christbäume und das Fest der lieben Erinnerungen. An Ostern bzw. schon Monate vorher stehen Hasen und Hühner auf dem Plan. Und am Osterfest selbst, so zwischen Gründonnerstag und Ostermontag, fährt man in Urlaub oder fährt man Ski, sind ja freie Tage, anstatt dass man dieses große Geschehen, das größte Geschehen der Menschheit, einfach feiert. Dass man einfach in dieser Zeit daran denkt, was Jesus getan hat für mich. Dass er wirklich diesen Weg gegangen ist bis zum Ende und gestorben ist am Kreuz. Dass er wirklich gelitten hat für mich, für meine Schuld, dass ich frei bin, dass ich ewiges Leben habe, dass er auferstanden ist von den Toten. Aber der Gott, der den Tod besiegt hat, gerät aus dem Blick. Wenn Gottes Wort uns aufrütteln und in Frage stellen will, kann man sich an viele kluge Meinungen halten, die einem erklären, dass man das alles nicht so eng sehen dürfe. Im Übrigen wird Gott kaltgestellt. Man kümmert sich einfach nicht mehr um ihn, wenn es uns nichts nützt. Wenn er stört, muss er weg, damit bleiben kann, was uns lieb und wert ist. Damit bleiben kann, was wir für wichtig erklärt haben. Was wir in unserem Leben für heilsam und für von Gott gegeben hingestellt haben. Mensch, diese Leute waren doch auch fromm damals, diese hohen Priester und Schriftgelehrten. Machen wir uns doch nichts vor, die haben die Bibel auswendig gekonnt. Wer von uns kann denn die Bibel auswendig? Und trotzdem, sie haben ihre eigenen Maßstäbe gesetzt und haben gesagt, so wie wir die Bibel verstehen wollen, so soll das sein. So ist das für uns nützlich und so lassen wir Jesus stehen oder auch nicht stehen. So muss er sterben, wenn er da nicht reinpasst, wie wir es auslegen wollen. Kaiphas war sich sicher nicht bewusst, wie vielschichtig sein einleuchtender Plan gewesen ist. Einer für alle. Längst hatte Gott so geplant. Es war ja Gottes Plan, der dahinter steht. Der Kaiphas hat sich da nichts ausgedacht, sondern es war Gottes Plan, der dahinter steht. Er hat sich aufgemacht in diese Welt hinein, noch ehe Kaiphas überhaupt darüber nachgedacht hat, was mit Jesus sein könnte. Er hat sich aufgemacht in diese Welt, in der er keinen Platz hatte. Er hat sich hineingegeben in das Leben der Menschen, die mit ihrem eigenen Bild von Gott zufrieden waren. Die längst abgeschlossen hatten mit Gott und gesagt hatten, so, ja, so, da, so muss das passen irgendwie. Da kommt Gott hinein und sagt, jetzt will ich dich heil machen. In seiner ganzen Fülle und in seiner ganzen Liebe wollte er sich dieser Welt schenken, ausliefern. Und das Vertrauen der Menschen wollte er werben und ihre Schuld, ihre Gottesferne, ihre Sünden wollte er wegschaffen. Dieser Weg Gottes führte über das Kreuz, über den Tod Jesu, das wusste er. Jesus ist diesen Weg bewusst gegangen. Er wusste zu jeder Zeit die Regie seines Erdenlebens in der Hand seines himmlischen Vaters eingeschlossen. Sein Weg führte ihn in die Finsternis dieser Welt hinein. Das war Jesus vollkommen bewusst. Und trotzdem hat er gelitten, wie wir leiden würden oder auch manchmal leiden. Er hat Angst gehabt, hat getrauert, hat gezittert und gebebt, wie wir es im Lesungstext vorhin gehört haben, im Hebräerbrief. Und zuletzt führte sein Weg über Kreuz und Auferweckung in die Herrlichkeit des Vaters zurück. Als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, bezeichnet Johannes der Täufer Jesus. Das Passafest stand damals vor der Tür, als Kaiphas und der Hohe Rat den Tod Jesu beschlossen hatten. Das Volk Israel bereitete sich wie jedes Jahr auf dieses Passafest vor, wo es um die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten ging. Damals in Ägypten wurden zum Auszug Lämmer geschlachtet, gebraten und gegessen. Das Blut dieser Lämmer wurde an die Türpfosten der israelitischen Häuser gestrichen. Dieses Blut verschonte die Israeliten vor der Strafe Gottes, die er über Ägypten brachte. Das Blut der Lämmer schonte vor Strafe. Jesus, das Lamm Gottes, gab nach Gottes Plan sein Leben hin, sein Blut, um alle Menschen vor der Strafe zu schonen, die Folge der Sünde ist. Einer starb für alle. Durch diesen einen kann Gott den Menschen schenken, was sie wirklich brauchen. Jesus, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, stirbt für uns, stirbt für dich und mich, ganz persönlich. Nach 3. Mose 16 war es die besondere Aufgabe des Hohen Priesters, am großen Versöhnungstag das Sündopfer zu schlachten und das Opferblut auf den Gnadenthron zu sprengen, damit das Volk mit Gott versöhnt werde. Indem Kaiphas den Todesbeschluss über Jesus herbeiführt, wirkt er wider Willen und unbewusst am Versöhnungsopfer Christi mit. Er wird zum hohen Priester, der das Lamm schlachtet. Kaiphas ist entgegen seiner Absicht ein Werkzeug Gottes, indem er Gott tot machen will. Macht er ihn lebendig. Was brauchen wir Menschen nun von Gott? Was erbitten wir von ihm? Wir bitten Gott um Schutz, um Gesundheit, um Wohlstand, um Glück und um Sicherheit. Jetzt kommt ein ganz harter Satz, entschuldigt bitte. Für die Erfüllung dieser Bitten, um Schutz, um Gesundheit, um Wohlstand, um Glück, um Sicherheit, brauchen wir das Sterben Jesu nicht. Wir denken, wir brauchen Gott. Und wenn Gott an der einen oder anderen Stelle unsere Wünsche nicht erfüllt, sind wir schnell dabei, Gott und seine Liebe in Frage zu stellen. Aber für Gesundheit, Schutz, Wohlstand und Glück hätte Jesus nicht sterben müssen. Gottes Plan sieht anders aus. Es geht nicht darum, was wir brauchen jetzt im Augenblick. Was wir Menschen wirklich brauchen, das ist der Friede mit Gott. Das ist die Versöhnung mit ihm. Das ist das Heilwerden, das ewige Heilwerden. Diesen Frieden will Gott uns schenken durch die Vergebung unserer Schuld. Wie er dem Gelähmten damals gesagt hat, als die vier Freunde ihn da vor Jesus hinlegten, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das, was Jesus schenken will. Er schenkt uns die Gewissheit, dass wir als seine Kinder zu ihm gehören dürfen. Durch diesen einen, der für uns alle gestorben ist, einer für alle, er für uns. So ist Jesus das neue Passahlamm geworden. Er ist zum endgültigen Opfer für unsere Sünde geworden. Gott redet nicht nur von unserem Heil, er hat es verwirklicht in Jesus Christus bis zum letzten Blutstropfen. In ihm haben wir alles, was wir wirklich brauchen, in diesem Geschehen am Kreuz. Gottes Plan war umfassender als der Plan des Kaiphas. Wenn er uns nichts nützt, muss er weg. Aus dem, was Menschen böse geplant hatten, hat er schließlich unser Heil gemacht, dieser Gott. Unser Predigtext bescheinigt dem Hohenpriester Kaiphas, dass er aus prophetischer Eingebung das Urteil über Jesus gesprochen habe. Jesus würde nicht nur für das jüdische Volk sterben, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zurückzubringen, heißt es hier wörtlich. Wie in einer guten Fußballmannschaft sollten die Kinder Gottes, für die Jesus sein Leben eingesetzt hat, in dieser Welt zusammenstehen und für ihn einstehen, für ihn spielen. Dass er zum Sieg kommt. Einer für alle, alle für einen. Er für uns, wir für ihn. So dass unser Leben, Reden und Tun zu seiner Ehre dient. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass über 15.000 Menschen hier in Obertshausen verloren gehen? Nachbarn, Freunde, Verwandte, dass die Jesus noch nicht kennen, dass sie noch nicht ihren Weg zu Jesus gefunden haben. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ist dir das irgendwie im Herzen wichtig? Bedeutet dir das was? Wie wirst du nachher mit deinen Nachbarn reden oder deinen Freunden? Über das schöne Wetter lohnt sich sicher auch, darüber zu reden. Aber vielleicht lohnt es sich auch mal darüber zu reden, ja, was dich wirklich glücklich macht, was dich wirklich bewegt, was dir wirklich etwas im Leben gebracht hat, dass Jesus dir gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht könnte der andere das auch brauchen. Übrigens hat der Plan des Kaiphas den endgültigen Sieg der Römer über das jüdische Volk nicht verhindern können. Wenige Jahrzehnte nach dem Tod, nach der Auferstehung Jesu, wurden Jerusalem und der Tempel dem Erdboden gleichgemacht und das jüdische Volk in alle Welt zerstreut. Der Plan Gottes aber und Jesu Tod für uns hat die Macht der Sünde und des Todes über uns endgültig zunichte gemacht. Und wir sind nun frei, frei für ein Leben in der Nachfolge Jesu, frei für ein Leben, das wir anderen weiter mitteilen dürfen, dass wir in diese Welt hineinposaunen dürfen, zu dem wir andere einladen dürfen. Alle für einen, einer für alle. Das wollen wir als Gemeinde tun. Wir wollen Menschen einladen zu diesem Jesus, der mein Leben, der dein Leben heil gemacht hat und der ihr Leben heil machen möchte. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.